freue mich sehr, in Ratzeburg zu sein. Es ist ein Privileg, ein Vorrecht, wenn man schon von der Nähe von Rendsburg, von Großwittensee herfahren darf an diesem wunderbaren Morgen. Heute Nacht hatten wir mächtiges Gewitter bei uns und Regen, aber heute Morgen wieder ein wunderbarer Tag. Ich möchte Ihnen heute in der Predigt mein Jahresthema vorstellen. Und zwar heißt es, der ganze Auftrag von Jesus leicht gekürzt. Wo kommt dieses Thema her? Ich bin vor einigen Jahren schon immer wieder am Haus einer Schauspielgruppe vorbeigefahren, einer Theatergruppe. Und die haben dort immer stehen, was sie gerade im Programm haben. Und da war einmal im Programm das Stück Shakespeares sämtliche Werke, leicht gekürzt. Ich habe mal nachgeschaut. William Shakespeare hat 37 Stücke geschrieben für Theater, für die Bühne. Wenn man die nacheinander aufführen würde, bräuchte man dazu etwa 30 Stunden. 1987 kamen dann drei Amerikaner auf die Idee, den ganzen Shakespeare in einem einzigen Stück zusammenzufassen. Eben mit dem Stück Shakespeare sämtliche Werke leicht gekürzt. Und ich habe gedacht, bei meiner letzten Predigt in meiner Amtszeit probiere ich das nochmal im Blick auf Jesus. Der ganze Auftrag von Jesus leicht gekürzt. Ich probiere also was Ähnliches wie die Sache mit Shakespeare. Ich habe zwar keine 20 Stunden, kein 120 Stunden. Ich habe auch keinen ganzen Abend. Sie wollen ja vom Abend noch zu Hause sein. Wenn man den ganzen Auftrag von Jesus liest, das Neue Testament, was meinen Sie etwa, wie lange man dazu braucht? Das Neue Testament von Anfang bis Ende durchlesen, laut vorlesen. Schätzen Sie mal. Bitte? 24 Stunden? Ja. Andere Vorschläge, das ist schon richtig dabei. Ja. Man braucht circa 20 Stunden. Ist also gar nicht so viel. Hätte man längst wieder mal lesen können. 20 Stunden. Grundlage für meine Predigt sind einige Verse aus dem Kolosserbrief. Mal gucken, ob die jetzt hier erscheinen. Aha. Einstieg hier, Thema. Und das sind die Verse. Die möchte ich Ihnen jetzt mal vorlesen. Es sind Verse von Paulus, die er den Kolossern geschrieben hat. Und ich möchte gleich dazu sagen, also ich muss einen solchen Text mindestens 10-mal eher noch viel öfter lesen, um ihn einigermaßen zu verstehen. Also wenn Sie jetzt nicht gleich ganz verstanden haben, ist es nicht weiter schlimm, dazu bin ich ja wieder da, um Ihnen was zu entfalten, zu erklären. Seht zu, schreibt Paulus, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan, und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Beim Lesen und immer wieder Lesen dieses Textes ist bei mir etwas entstanden, was ich jahrzehntelang nicht mehr gekannt habe. Ein Impuls, der mir eigentlich völlig fremd ist, wenn ich mal ein bisschen kenne, wird sich gleich wundern. Ich hatte nämlich den Impuls, diesen Text zu malen. Ist etwas abständig, oder? So ging es auch. Man muss dazu sagen, man muss wissen, dass ich mit dem Malen meine Probleme habe. Das rührt aus meiner frühen Kindheit, aus der Grundschulzeit. Wir hatten eine Lehrerin mit dem bezeichneten Namen Fräulein Rührig. Fräulein Rührig. Unsere Kinder hatten schon Herrn Maul als Musiklehrer, Herrn Schnell als Sportlehrer und so weiter. Ich hatte Fräulein Rührig in der Grundschule. Und sie hat uns eines Tages das Märchen von Tischlein Deck Dich erzählt. Ich fand das interessant, nichts ahnen, was dann kommt. Wir sollten nämlich eine Szene aus diesem Märchen malen. Ich habe mich dann rangemacht und habe die Szene gemalt vom Goldesel Schrecklich. Einige Tage später hat Fräulein Rührig meine Mutter angestellt. Wegen meines Gemäldes. Als meine Mutter sagte, ich finde es gar nicht so schlecht, war das Verhältnis zu Fräulein Rührig nachhaltig gestört. Und mein Zugang zum Malen auch. Dass mich also jetzt dieser Impuls erwischt hat, ist schon was Besonderes und ich wage Ihnen mal, mein Gemälde zu zeigen. Sie müssen dazu jetzt nichts sagen. Sie sehen, das könnte auch eine Excel-Tabelle sein, was mir auch viel leichter fallen würde. Ich könnte auch von einer Excel-Tabelle aus predigen. Kein Problem. Ich habe das links nummeriert, das sind vier Bilder, die ich in dem Text entdeckt habe. Und dann sehen Sie auf der linken Seite gewissermaßen das Bild, das Paulus gebraucht, und auf der rechten Seite, was es ohne Bild bedeutet, als was damit sagen möchte. Und in der Mitte, da sehen Sie das, was im Text oft vorkommt. Es geht immer um Jesus, und zwar in, mit und durch Christus. Das ist durchgängig im Text zu finden. Ich habe natürlich auch dieses Gemälde meiner Frau vorgelegt, zur Innenkontrolle. Ihre erste Frage hat mich an mein Trauma erinnert von der Schule. Nämlich die Frage, was bedeuten links oben die Stricknadeln? Ich habe dann versucht, so ein paar Kringel darum zu machen, dass es eine Schere sein soll, aber es hat nicht viel genützt. Ich habe es jetzt trotzdem gewagt, Ihnen mal mein Gemälde zu zeigen. Paulus braucht in diesem Text vier Bilder. Das erste Bild ist das Bild der Beschneidung. Es heißt im Text, in ihm, in Christus, seid ihr auch beschnitten worden. Paulus, stopp. Ich bin nicht beschnitten. Warum behauptest du das hier? Nein, nein, sagt Paulus. Ich sage mal weiter. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegt, in der Beschneidung durch Christus. An die Römer schreibt Paulus mal den Satz, Nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist das nicht die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch, am Menschen geschieht, sondern der ist ein Jude, der es inwendig verborgen ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens, die im Geist und nicht im Buchstaben geschieht. Paulus sagt ja auch in diesem Text, was er mit der Beschneidung eigentlich meint, nämlich, als euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Da hat so Christus an uns, an den Christen, etwas gemacht, was Paulus hier mit der Beschneidung vergleicht. Es geht um das Thema Bekehrung. Für die Bekehrung verwendet Paulus hier das Bild der Beschneidung. Beschneidung des Herzens. Also Beschneidung ist ja das alttestamentliche Bundeszeichen. Das Zeichen, dass ein Mensch zu Gott gehört, zu seiner Gemeinde gehört. Und es gibt eine Beschneidung des Herzens. Das ist noch viel mehr. Nämlich, dass ein Mensch Kind Gottes wird. Die menschliche Beschneidung, die jüdische Beschneidung, geschieht durch Menschen. Durch menschliche Hände. Aber die Bekehrung, die Wiedergeburt, die Beschneidung des Herzens, die kann nur durch Christus geschehen. Jetzt haben wir uns schon mal ein steiles Thema vorgelegt. Es geht um Bekehrung, um Umkehrung, um Zugehörigkeit zu Christus. Und zwar in einer ganz innigen, einer Herzensweise. Nicht äußerlich, nicht in der Kartei irgendwo, sondern persönlich, innerlich. Als nächstes nimmt Paulus einen weiteren Vergleich, ein weiteres Bild, um den Wechsel von einem Leben ohne Gott zu einem Leben mit Gott zu beschreiben. Er nimmt den Vergleich von Tod und Auferstehung Jesu, also von Karfreitag und Ostern. Zunächst der Karfreitag. Es heißt im Text, mit ihm, mit Christus, seid ihr begraben worden durch die Taufe. Merkwürdiges Bild. Mit meiner Taufe wurde ich mit Wasser getauft, aber nicht verbuddelt. Begraben. Nein, nein, sagt Paulus. Du bist wieder zu sehr im tatsächlichen Vollzug. Du musst das anders verstehen, du musst das Bild verstehen. Klar ist, an Karfreitag ist Jesus gestorben und begraben worden. Und jetzt kommt Paulus und sagt, und das finde ich steil, aber ich will dem nachdenken und das verstehen. Genau das, was an Karfreitag an Jesus geschehen ist, das geschieht, wenn ein Mensch getauft wird. Mit ihm sind wir begraben worden durch die Taufe. Also wenn Sie immer mal wissen wollten, was in der Taufe eigentlich passiert, hier steht's. Durch die Taufe werden wir gewissermaßen an Christus angedockt. Ja, wir sterben mit Jesus durch die Taufe. Deshalb ist das ursprüngliche Geschehen der Taufe auch ein Untertauchen gewesen, ein in den Tod hinein ein Ersäufen. Wer getauft wird, der stirbt mit Jesus, er wird angedockt an ihn. Und das Entscheidende ist, in der Taufe halt die Luft an, da stirbt dann auch die Sünde. Denn das ist das, was an Karfreitag passiert ist, dass Jesus mit der Sünde fertig geworden ist. Durch die Taufe also sind wir tot, sind wir begraben. Die Sünde ist erledigt und bezahlt. Die nimmt Jesus mit in seinen Tod und dockt uns an seinen Tod an. Das ist nun nichts zum Fühlen oder zum intellektuell Verstehen. Das ist jetzt was zum Glauben. Also zum im Vertrauen annehmen und sagen, ja, so ist es. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, wann Ihre Taufe war. Vermutlich waren Sie dabei. Weiß es jemand? Taufen. Also, wenn mein Taufzettel, meine Bescheinigung steht, dann bin ich am 27. Dezember 1953 getauft worden. Im zarten Alter von etwa 3 Monaten. Als ich im Alter von 20 Jahren dann zum Glauben gefunden habe, oder Christus mich gefunden hat und mir Glauben geschenkt hat, hat mich das sehr interessiert mit der Taufe, weil sie offensichtlich wichtig ist. Denn die Geschichte Gottes hat nicht erst begonnen, als ich mein Leben in Gottes Hand gelegt habe, sondern seine Geschichte hat schon viel früher begonnen. In der Taufe an Christus angedockt. Und deshalb habe ich mich interessiert dafür, was ich für einen Taufspruch habe. Und unser Pastorat hat Ordnung gehalten. Blätter, Blätter. Und dann kam raus, bei mir ist es selber Taufe immer Matthäi am letzten. Das ist mein Taufspruch. Matthäus 28, Vers 20, wo Christus spricht, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Welch ein Taufspruch. Welche Zusage von Jesus. Vielleicht haben Sie ja Ihren Taufspruch auch irgendwo und graben den nochmal aus und schauen mal nach, was Ihnen zugesprochen ist von Christus, von allem Anfang an. Oder auch wenn Sie als Jugendliche, als Erwachsener getauft wurden, was Ihnen zugesprochen wurde. Denn das Entscheidende, sagt Martin Luther, das Entscheidende der Taufe, ist nicht das Wasser, sondern das Wort, der Zuspruch, der in Verbindung mit dem Wasser gefasst ist und den wir ergreifen dürfen im Glauben. Das ist also das zweite Bild. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Es ist jetzt nicht schwer, zum nächsten Bild zu kommen. Jetzt geht's nach Karfreitag um Ostern. Was immer Sie da sehen, es ist ja mein Kunstwerk, also ich deute es, es soll ein Grab zeigen mit einem Eingang und einem Stein, der etwas zur Seite gerollt ist. Sehen Sie das? Ich bin begeistert. Ostern. Paulus sagt, mit ihm, immer mit ihm, in ihm, durch ihn, Christus, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn aufweckt hat von den Toten. Also, an Ostern ist dann Jesus von den Toten auferweckt worden, von Gott, lebendig geworden. Das wissen wir, das glauben wir. Und genau das passiert, lebendig werden, wenn jemand zum Glauben an Jesus kommt. Paulus sagt, das ist die gleiche Kraft, die damals den toten Jesus nach 3 Tagen aufgeweckt hat, von den Toten zum Leben. Es ist die gleiche Kraft, wenn heute ein Mensch zum Glauben kommt. Auch da wirkt Gottes Kraft, das kann man selber nicht machen. Da muss einer rufen, Lazarus, komm heraus, sonst ist es nichts mit zum Leben kommen. Eine interessante Frage in dem Zusammenhang, sind eigentlich alle Menschen Kinder Gottes? Ich antworte, nein. Sie sind Geschöpfe Gottes. Und das ist ja viel. Ein Geschöpf Gottes, eine Handarbeit Gottes zu sein, ist ein gewaltiger Adel. Wird ein Mensch durch die Taufe zum Kind Gottes? Ich antworte, nein. Durch die Taufe bekommt ein Mensch schriftlich mit seiner Taufurkunde, dass die Erwählung in Christus auch ihm gilt. Das heißt, wenn immer ich Zweifel habe, spreche mal im Namen von Martin Luther, wenn immer er Zweifel hatte, bin ich eigentlich ein Mensch, den Gott lieb haben kann, mit dem, wie ich bin, das kann eigentlich sein. Dann hat er gesagt, doch, denn ich bin getauft. Und da habe ich schriftlich bekommen, dass die Erwählung Gottes auch mir persönlich gilt. Ein Kind Gottes wird ein Mensch durch den Glauben. Ihr seid alle Gottes Kinder, schreibt Paulus, durch den Glauben. Durch den Glauben wird ein Mensch ein Kind Gottes. Und das geschieht, wenn es gar ein Mensch Ostern wird. Wenn er mit Christus lebendig wird. Auch hier gilt wieder, das ist nichts zum Fühlen oder zum intellektuell Verstehen. Das ist was zum Glauben, zum Ergreifen, zum Ja sagen. Ja, so ist es. So möchte ich es ergreifen, was mir Gott zusagt. Im Vers darauf, immer noch in diesem Bild, erinnert Paulus die Kolosser daran, ihr habt doch Gottes Kraft erfahren. Ihr seid doch Gemeinde, ihr seid Christen geworden, ihr glaubt. Vergesst nicht, es gab eine Zeit, da wart ihr tot. Ihr wart, sagt Paulus, tot in Sünden. Ihr wart tot in der Unbeschnittenheit eures Fleisches. Ihr wart also nicht im Bund mit Gott, auch wenn ihr beschnitten gewesen wärt. Aber, so heißt es hier, Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. Hat uns alle unsere Sünden vergeben. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ihr Kolosser, ihr Gemeinde in Kolosse. Das müsst ihr euch vorstellen, ihr Ratzeburger, ihr in der Gemeinschaft, dieser Gemeinde. Alle Blockaden zwischen Gott und euch, zwischen Gott und uns, sind weg. Dadurch, dass Christus gestorben ist und auferstanden ist. Mit Jesus, in Jesus, durch Jesus. Außerhalb von Jesus gibt es keinen Tod des alten Menschen. Da gibt es auch kein Begrabensein, keine Vergebung, keine Auferstehung, keinen Glauben, keine Bekehrung, kein Leben mit Gott. Aber in Christus, mit Christus, durch Christus gibt es das alles. Man muss unwillkürlich an der Stelle fragen, sich selber fragen. Sie fragen. Hast du deinen Karfreitag und dein Ostern schon erlebt? Wenn wir getauft sind, können wir in den Karfreitag einen Haken machen. Wenn wir Jesus im Glauben ergriffen haben, als unseren Heiland, als den, der für uns gezahlt hat, dann ist es bei uns auch Ostern geworden. Dann dürfen wir auch in der Glauben einen Glaubenshaken machen. Man muss nicht wissen, wann man zum Glauben gekommen ist. Manche sind in der Familie hineingewachsen in den Glauben. Andere, da war es anders, ein Jungschar vielleicht. Ich war 20 Jahre alt. Ich kann meinen Tag oder die Zeit meiner Bekehrung auch ziemlich genau eingrenzen. Durch Gottes Güte. Juni 1973. Ein letztes Bild. In meiner persönlichen stillen Zeit, ich lese gerade den 2. Timotheusbrief, habe ich heute Morgen zweimal von jenem Tag gelesen. Ein von Paulus häufig gebrauchter Begriff, jener Tag, das ist der Tag des Weltgerichts. Und das ist das letzte Bild, das ich hier einmal zur Sprache bringen möchte und zum Bild bringen möchte. Dieses Weltgericht kommt todsicher. Jener Tag, der jüngste Tag, der Gerichtstag Gottes. In Offenbarung 20 kann man darüber Näheres lesen. Gott sitzt auf einem Richterstuhl und alle alle Menschen müssen vor ihm erscheinen, jeder Einzelne. Also wir alle sind auch mal dabei, Sie und ich. Und wieder einem ganz normalen Prozess, in einem normalen Verfahren, Gerichtsverfahren, gibt es auch in diesem Weltgericht, gibt es Prozessakten. Paulus nennt sie hier Schuldbrief. In Offenbarung 20 werden sie Bücher genannt. Bücher wurden aufgetan. Was steht da drin in den Büchern? Da steht mein ganzes Leben drin verzeichnet. Auch der heutige Sonntag. Und die Tage, die noch kommen werden. Die Bücher wurden aufgetan und die Menschen werden gerichtet nach dem, was in den Büchern steht. Die Sachlage ist eindeutig. Im Text hier bei Paulus in Kolosser 2 heißt es, der Schuldbrief, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Das heißt, in diesen Prozessakten, da wird deutlich, dass ich nicht dem entspreche, wie Gott mich will. Wir stellen uns ja manchmal das so vor Gott. Wenn man nur die 50% erreicht, also ein bisschen über die 50% kommt, ein Guter, dann lässt Gott einen durch. Das ist aber ein Irrtum. Das ist so. Meine Vorstellung ist aber falsch. Ich muss ja meine Vorstellungen ständig an der Bibel hinterfragen und auch korrigieren lassen. Und die Bibel ist ganz klar. Wenn das hier alle Forderungen Gottes wären, und die Bibel sagt, wenn du an einem einzigen Punkt nicht dem entsprichst, was Gott will, dann verfälschst du seinem Urteil. Dann bist du das Ganze schuldig. Ist für uns unbegreiflich, aber so ist es. Damit ist deutlich, wenn die Bücher aufgeschlagen werden im Gericht Gottes, dann ist da kein Mensch, Paulus sagt, auch nicht einer, der gerecht ist, also Gott recht ist, der sein Recht, das Recht Gottes erfüllt. Nicht ein einziger. Was ist dann zu tun? In unserem Vers hier steht, es gibt einen Weg. Der Schuldbrief, Jesus hat ihn getilgt. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Weggetan heißt, da steht wörtlich, aus der Mitte weggetan. Also aus der Mitte zwischen mir und Gott. Das war der Hinderungsgrund, dieser Schuldbrief, dass Gott und ich nicht zusammenkommen können. Und den hat Jesus weggetan, dann das Kreuz geheftet. Ich kann als Mensch nur sagen, Gott, du hast recht mit deinen Forderungen gegen mich. Du hast recht mit deinem Urteil. Und wenn du mich verurteilst und den Schuldspruch mir gibst, dann handelst du richtig. Ich muss Gott recht geben. Ich muss Gott rechtfertigen. Du hast recht. Aber für einen Menschen, der sich auf Jesus verlässt, läuft es anders. Der ist ja bereits mit seiner Taufe an Jesus angedockt. Dem rechnet Gott also an, dass Jesus für ihn bezahlt hat. Und der Mensch, der hat Ostern erlebt. Der ist Kind Gottes geworden durch den Glauben. Der ist mit Jesus auferstanden durch den Glauben. Und nun wohnt Gott in ihm, diesem Christenmenschen, durch seinen Heiligen Geist. Und jetzt im Gericht, wenn wir erscheinen, wir müssen alle vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen, sagt Paulus, alle. Dann ist es folgendermaßen. Ich versuche mir das mal klar zu machen, wie ich es vielleicht auch meinen Enkelkindern erklären würde. Sie sehen, dieses Transparentpapier. Ich habe meine Frau noch mal gefragt, das ist Magenta. Ich wusste nicht, ob das lila ist. Es ist Magenta. Wenn ich dieses Transparentpapier an das Fenster halte, dann sieht draußen alles Magenta aus. Und so ist es im Gericht Gottes. Wenn Gott mich ungefiltert anschaut, dann sieht er, was in den Büchern geschrieben steht. Und dann ist es aus mit mir. Da muss ich mit Petrus sagen, Herr, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Wenn Gott mich aber durch Christus hindurch anschaut, dann sieht er mich in der Farbe von Jesus. Rein, ohne Flecken und Runzel, schreibt Paulus mal. Gerecht, richtig, zu Gott passend. Auf das kommt es an, dass Gott uns im Gericht durch Jesus hindurch ansieht. Bevor Gott dann mich sieht, sieht er Jesus. Und wenn Gott dann Jesus sieht, dann akzeptiert er auch die Währung, mit der Jesus die an mich gerichtete Forderungen bezahlt hat. Jesus hat mit seinem Leben bezahlt. Dafür steht das Kreuz in unseren Häusern. Jesus hat mit seinem Blut bezahlt und meine offenen Rechnungen vor Gott beglichen. Ja, es ist so. Jesus hat meine Prozessakte, meine Bücher genommen, meinen Namen durchgestrichen und seinen hingeschrieben. Deshalb hat er dafür bezahlt, was für viel ich eigentlich bezahlen müsste. Und jetzt kommt der Clou. Im Gericht Gottes wird auf meinen Namen und auf den Namen aller, die an Jesus glauben, gar keine Prozessakte mehr gefunden, weil sie ja auf Jesus überschrieben ist. Es gibt nämlich im Gericht Gottes Offenbarung 20 noch ein zweites Buch. Nicht nur die Bücher für uns alle, sondern es heißt noch ein anderes Buch wurde aufgetan. Welches ist das Buch des Lebens? Und wessen Name im Buch des Lebens geschrieben steht, der kommt aus dem Gericht Gottes mit dem Freispruch heraus. Der verfällt nicht, wie es dort heißt, dem zweiten Tod, dem ewigen Tod, sondern der kommt zum ewigen Leben, zu Gott. Freispruch. Jesus opfert sich für mich. Jetzt ist meine Akte, mein Schuldbrief getilgt, das heißt ganz bezahlt. Ich höre Paulus gar nicht durchatmen an der Stelle, tief durchatmen. Welch ein Geschehen, welch ein Einsatz von Jesus für mich und welch ein gutes Ergebnis für mich. Der Schuldbrief ist getilgt. Es ist ein Freispruch da für den, der sich auf Jesus verlässt. Ich möchte Ihnen jetzt zum Abschluss das Lied zu dem Text, vor allem zu diesem letzten Teil, einmal vortragen. Sie dürfen es gerne auch mitlesen. Es ist ein uraltes Lied. Die Sprache ist etwas alt, aber der Inhalt ist für mich persönlich sehr, sehr wertvoll. Es heißt, nochmal das ganze Bild, ja. Das Lied heißt, der Schuldbrief ist zerrissen. Der Schuldbrief ist zerrissen. Die Zahlung ist vollbracht. Er hat mich lassen wissen, den Mann für mich geschlacht, dem meine Not sein Blut geraubt, an welchen meine Seele von ganzem Herzen glaubt. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürge kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Heller fehlt. Die Nägel seiner Wunden zerrissen meinen Brief, der alle Tage und Stunden an Schulden höher lief. Sein für mich ausgeströmtes Blut, sein heiliges Tun und Leiden macht meine Rechnung gut. Wer Sünde tut und liebet, der der ist des Teufels Knecht. Wen seine Schuld betrübet, der ist vor Gott gerecht. Wer sich beim Richter selbst verklagt, der wird von seinen Schulden auf ewig losgesagt. Wenn ich mich selbst betrachte, so wird mir Angst und Weh. Wenn ich auf Jesus achte, so steige ich in die Höhe. So freut sich mein erlöster Geist, der durch das Blut des Lammes gerecht und selig heißt. Lamm Gottes, deinen Wunden verdanke ich Tag und Nacht, dass sie den Rat gefunden, der Sünder selig macht. Gelobet sei dein Todesgang und allen deinen Schmerzen sei ewig Ehr und Dank. Antwort die Wollersdorf. Er spricht mir aus dem Herzen. Und noch einen möchte ich zitieren, Martin Luther. Vielleicht kennen Sie diese Sätze von ihm. Er schreibt einmal, und auch das spricht mir aus dem Herzen. Mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinte Zurückbleiben vergebe, so ist es aus mit mir. Ich muss verzweifeln. Aber das lasse ich bleiben. Wie Judas an den Baum mich hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder Fuß Christi wie die Sünderin, obwohl ich noch schlechter bin als diese. Ich halte meinen Herrn fest. Und dann spricht Jesus zum Vater: Dies Anhängsel muss auch durch. Er hat zwar nichts gehalten und all deine Gebote übertreten. Vater, aber er hängt sich an mich. Was willst, ich staube auch für ihn. Lass ihn durchschlüpfen. Das, sagt Luther, das soll mein Glaube sein. Und meine auch. Der ganze Auftrag von Jesus, leicht gekürzt, diesem Sonntagvormittag, das Neue Testament, leicht gekürzt auf 8 Verse. 8 Verse, leicht gekürzt auf 4 Bilder. Und darauf sucht Gott unsere Antwort. Leicht gekürzt auf einen einzigen Satz, nämlich